Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Er war der Favorit und er ist seiner Favoritenrolle auch gerecht geworden, wie wir inzwischen wissen. In Großbritannien ist Boris Johnson neuer Chef der konservativen Partei der Tories und wird damit auch neuer Premierminister des Landes. Ob und wie die Anleger an der Börse darauf reagieren, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir auch über die Senkung der Geschäftsziele beim Autozulieferer Continental informieren. Wir schauen unter anderem noch auf die wirtschaftliche Lage in Spanien und dann wird es noch einmal geschichtlich. Heute vor 10 Jahren ist der Porsche-Chef Wiedeking zurückgetreten, in wirtschaftlich aufregenden Zeiten, die wir Revue passieren lassen wollen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst kommen wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, heute mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Herr Busen, Johnson hat also wie erwartet das Rennen gemacht. Reagieren die Anleger auf diese Entwicklung?
Also es gab heute im Laufe des Vormittags sozusagen schon einen Vorwegkommentar vom Devisenmarkt. Da ist das britische Pfund gegenüber dem Dollar seit heute Morgen deutlich unter Druck. Auch der Euro übrigens sinkt gegenüber dem Dollar und zwar etwas unter 1,12 $. Natürlich treiben viele Faktoren Währungen an, aber einer davon ist auf jeden Fall der Brexit und die Sorge, wie stark ein harter Brexit die Wirtschaft belasten wird, auch bei uns auf dem europäischen Kontinent.
Während Johnson das Rennen gemacht hat, geht dem Autozulieferer Continental die Luft aus im Handel auf dem Fahrzeugmarkt. Der Konzern hatte gestern Abend bereits seine Geschäftsziele für dieses Jahr zurückgenommen. So etwas hören Anleger überwiegend ja gar nicht gerne. Sehen wir eine entsprechende Reaktion beim Aktienkurs?
Der Aktienkurs von Continental steht, und halten Sie sich fest, fast 7% höher da als gestern Abend.
Das heißt, da halte ich mich fest, das stimmt.
Und hoffentlich auch die Leute im Auto, die uns zuhören gerade oder wo auch immer sie uns zuhören. Das heißt, es gibt nicht wenige Anleger, die die Lage positiver sehen als Continental selbst. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, die Aktie war vor rund einem Jahr fast 200 Euro wert, steht jetzt bei rund 130 Euro. Also sehr viel Schlechtes ist hier bereits im Preis enthalten. Aber wenn man sich die Gewinnwarnung von gestern anschaut von Continental, da steht auch ein Wert drin, -5% erwartet Conti bei der weltweiten Autoproduktion in diesem Jahr. Das ist vielleicht doch ein bisschen zu pessimistisch, findet zumindest Stefan Bauknecht. Er ist bei der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, DWS, der Autoexperte. Kurz vor unserer Sendung habe ich ihn interviewt und Herr Bauknecht sieht durchaus Licht am Horizont, jetzt im Tal der Tränen der Autozulieferer und Autohersteller.
Es ist momentan auch das Tal der Tränen meiner Ansicht nach. Also ich denke, -5% für die Automobilproduktionsrate für Gesamtjahr sehe ich doch ein bisschen tiefer an, als wahrscheinlich der Marktkonsens gerade ist. Wir haben letztes Jahr nämlich zwei Effekte gehabt, die man nicht vergessen sollte. Zum einen diese WLTP-Umstellung und zum anderen China ist eben sehr stark abgerutscht in Q4. So, wenn man dann eben diese Baseffekte nimmt, denke ich persönlich, dass -5 ein bisschen zu tief gestapelt ist. Aber auf alle Fälle, es bleibt ein sehr, sehr schweres Autojahr für die Zulieferer.
Und Sie selbst sehen die Entwicklung wie?
Ich sehe es eher im Bereich 3-4%. Das sind jetzt vielleicht nuklearische Unterschiede nur von 1-2 Prozentpunkten. Aber eben doch, wir reden doch über 1-2 Millionen Fahrzeuge, mehr und weniger. Und wenn man sieht, was da für ein Content pro Fahrzeug drinsteckt, das ist schon erheblich für die Branche eben auch. Ich glaube, dass wir im zweiten Halbjahr ein bisschen eine Belebung sehen werden, weil wir eben, wie gesagt, mit WLTP vor allen Dingen und China in Q4 sehr, sehr schwache Zahlen hatten. Das heißt, eine sehr tiefe Basis hatten. Und von dieser tiefen Basis aussehen, glaube ich, eine leichte Erholung. Aber ganz klar, die Erholung wird weniger stark ausfallen, als vielleicht noch vor 2-3 Monaten angenommen.
Das heißt aber auch, die Zeit der Gewinnwarnung ist hoffentlich vorbei.
Ich denke, die Zeit der Gewinnwarnungen, also im großen Kontext, wird vorbei sein. Aber es können immer noch punktuell einzelne schwächere Player treffen, die weiter eben auch dann in Q3 und Q4 oder für wenig Freude sorgen dürften.
Ist es eigentlich richtig, von den Zulieferern zu sprechen? Macht das Sinn? Der eine macht Bremsen, der andere stellt Computerchips her, der dritte LED-Leuchten.
Sagen wir so, alle sind im gleichen Boot erstmal. Das ist die Grundvoraussetzung. Jetzt geht es genau darum, zu differenzieren, welche Komponenten sind in der Zukunft weiterhin wichtig und Bestandteil des Autos und welche Komponenten sind obsolet. Man sieht natürlich sehr stark das Thema Nummer 1, das jetzt am drängendsten vorangetrieben wird, ist das Thema E-Mobilität. Und hier, muss man ganz klar sagen, verlieren die Deutschen ihren Vorteil. Die Deutschen haben in den letzten 20, 30 Jahren die Branche dominiert. Gerade auch was Benzin- und Dieseltechnologie angeht, war man weltführend. Mit E-Mobilität kommen eigentlich ganz neue Komponenten ins Spiel, die mehr chemischer und elektromagnetischer Natur sind. Und diese Umstellung scheinen momentan die Chinesen und Amerikaner durchaus besser oder zumindest mal gleichwertig in den Griff zu kriegen. Und dahin geht ein bisschen der kompetitive Vorteil der Deutschen verloren. Das wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, denke ich, ein bisschen relativieren. man merkt schon, die Ambitionen von VW und Mercedes, insbesondere jetzt auch BMW mit dem Führungswechsel, da wird mehr passieren. Und man merkt auch gerade eben die Fragen, werden Batterietechnologien hier in Deutschland vor Ort produziert werden oder wird man mehr oder weniger von asiatischen Zulieferern abhängig sein, ist, glaube ich, hier der Gegenstand der Debatte.
Was glauben Sie?
Ich persönlich glaube, dass die Batterie an sich zu einem Rohmaterial wird. Ich glaube, man braucht das gar nicht so dringend, die Zellen selber zu produzieren. Aber es geht darum, dass Know-how um die Zellstruktur herum ist das Entscheidende. Die Einbindung ins Auto. Und da muss man sagen, müssen die Deutschen eben mehr machen. Bin ich aber auch sehr zuversichtlich, dass wir hier auch mehr sehen werden.
Sagt Stefan Bauknecht, Autoexperte bei der DWS.
Ja, soweit eine Einschätzung zur Lage der Autozulieferer und bei Continental. Die Gewinnwarnung bei Conti fällt also bisher bei der Aktie überhaupt nicht ins Gewicht. Das Gegenteil ist der Fall. Was, Herr Busen, sagt uns das über die Lage auf dem Gesamtmarkt bisher?
Ja, auch der DAX steht im Plus und zwar 1,7%, steigt auf fast 12.500 Punkte. Nicht nur Conti, auch die Aktien der Autobauer gehören heute zu denen, die den deutschen Aktienmarkt stützen und den DAX nach oben ziehen. Ein weiterer Treiber ist, dass der chinesische Partner von Daimler, Bike oder BAIC, ein großes Paket Daimler-Aktien kauft, 5%. Und damit ist Bike schon der zweite Großaktionär von Daimler aus China. Anfang letzten Jahres hatte sich ja der Milliardär Li Shufu, der den Autobauer Geely dominiert, auch schon bei Daimler eingekauft.
Oft ist es ja so, wenn Aktien gefragt sind, bleiben Staatsanleihen links liegen, heute auch?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Die Bundesbank hat die sogenannte Umlaufrendite genauso hoch oder besser so niedrig berechnet wie gestern bei minus 0,38%, also unverändert. Das heißt, Nachfrage und Angebot bei den deutschen Staatsanleihen, das hält sich heute unterm Strich die Waage.
Und was tut sich beim Handel mit Gold?
Die Unze Feingold heute Mittag bei 1.419,80 Dollar. Das ist 4,65 Dollar weniger als gestern um diese Tageszeit.
Dann schauen wir jetzt noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Nicht nur Conti, sondern auch der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat seine Geschäftserwartungen zurückgenommen. Wie fällt die Reaktion hier aus?
Also ganz anders als bei Continental. Sie fällt krass aus. Die Aktien von Jungheinrich verlieren fast 9% an Wert. Die Gewinnwarnung hat offenbar viele Anleger auf dem falschen Fuß getroffen. Die hatten vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm, dass Jungheinrich nicht nur Gabelstapler baut, sondern auch ein Autozulieferer ist. Und da spürt Jungheinrich jetzt eine gewisse Zurückhaltung der Kunden bei Technologien, die Jungheinrich zum Beispiel rund um Batterien und Batterieladegeräte anbietet.
Konrad Busen über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. In den vergangenen Tagen wurde sehr viel über die Digitalwährung Libra geredet, eine Währung, die Facebook einführen will. So haben sich die Finanzminister der 7 führenden Industrienationen diesem Plan gewidmet, höchste Standards gefordert und auf das Problem der Geldwäsche hingewiesen, als wenn es das Problem bei den herkömmlichen Währungen nicht auch geben würde. Und gestern erst hatte sich die Bundesbank in ihrem Monatsbericht ausführlich mit Libra beschäftigt. Heute kam eine weitere Stimme dazu. Aus Berlin berichtet Philipp Banse.
Die Bürgerbewegung Finanzwende ist eine Nichtregierungsorganisation, gegründet vom einstigen Finanzexperten der Bundestagsfraktion der Grünen, Gerhard Schick. Schick sieht in der geplanten Facebook-Währung Libra erstens ein großes Datenschutzproblem.
Auch wenn heute gesagt wird von Facebook, dass sie die Zahlungsdaten, die bei Libra anfallen, nicht vermischen werden mit den Daten, die über Social Media bereits anfallen, muss man davon ausgehen, dass sich das wiederholt, was schon bei den WhatsApp-Daten passiert ist, nämlich dass eine einmal gegebene Zusage sich später in Luft auflöst und dass diese Daten zusammengeführt werden.
Das Geld, was Facebook-Nutzer in Libra umtauschen, bekommt ein Libra-Konsortium aus Facebook und bisher rund 100 anderen Firmen wie Mastercard und Risikoinvestoren zum Beispiel. Diese werden das Geld anlegen, versprechen aber, dass immer genug echtes Geld da sein wird, damit jeder, der Libra besitzt, das dann auch wieder in echte Währung zurücktauschen kann, wenn er oder sie das dann eben wollen. Das bezweifelt Gerhard Schick.
Es geht ja nicht irgendwie um 2 Millionen Nutzer, sondern die denken ja in Richtung Milliarde. Und dann wird es ja sehr, sehr viele Libra geben. Und dann brauchen sie das alles als Gegenwert. Und das ist genau die Gefahr, dass das so stabil und so liquide gar nicht machbar ist, dass nicht in Krisenzeiten es nachher zu so einem Bankrun kommen kann.
Außerdem dürfen die Unternehmen des Libra-Konsortiums sehr viel Geld verdienen. Denn die Libra-Firmen dürfen die Euros und Dollar der Libra-Nutzer und Nutzerinnen gewinnbringend anlegen und die Rendite daraus behalten. Bei Milliarden von Nutzern und Nutzerinnen könnte so ein privates Geldmonopol entstehen, das schnell zu groß sein könnte, als dass Staaten es einfach pleite gehen lassen können. Unternehmen, die unverzichtbar sind, dürfe es aber nicht mehr geben, sagt Finanzexperte Schick. Er kritisiert deshalb, dass Staaten, Aufsichtsbehörden und auch die Bundesbank im Kern nur sagen, wir sind zwar besorgt, aber beobachten und prüfen erstmal. Facebook wolle Libra jedoch schon in wenigen Monaten starten und werde mit seiner Macht schnell eine globale Währung etablieren.
Und wenn man da mit dem Rhythmus sorgfältig beobachten und bewerten dran geht, dann wird man zu spät kommen. Und deswegen ist es jetzt notwendig, dass das Projekt verboten wird, bevor es gestartet ist.
Ob und wie Libra überhaupt verboten werden kann, sei jedoch völlig offen, so Schick. Zumal das Libra-Konsortium im Finanzparadies Schweiz sitzt.
Die zuständigen Institutionen, Europäische Zentralbank und Kommission, müssen jetzt entweder sehr schnell herausfinden, was die Rechtsgrundlage ist, um Libra wirklich stoppen zu können. Und wenn es keine gibt, müssen Sie eine entsprechende Rechtsgrundlage so schnell wie möglich auf den Weg bringen, weil sonst Facebook schneller ist als die Staatengemeinschaft in Europa.
Gerhard Schick im Beitrag von Philipp Banse über die Digitalwährung Libra. Spaniens Ministerpräsident Sanchez stellt sich heute zur Wiederwahl im Parlament. Wirtschaftlich steht das Land derzeit glänzend da. Das Bruttoinlandsprodukt wächst seit langem wieder, die Arbeitslosigkeit sinkt. Doch an vielen Menschen im Land geht dieser Aufschwung vorbei, wie aus Madrid Oliver Neuroth berichtet.
Estefania Alonso aus Madrid bringt eigentlich alles mit, um eine Karriere zu starten. Die 29-Jährige hat Neurobiologie studiert. In Deutschland werden Absolventen händeringend gesucht, doch nicht so in Spanien. Estefania findet seit 3 Jahren keine Stelle. Das ist ungerecht und hart. Manchmal fühlt man sich regelrecht verloren und weiß nicht mehr, was man noch tun soll, um Arbeit zu finden. Ähnlich geht es Estefanias Freundin Alba. Wir sind sehr gut ausgebildet und vorbereitet, aber leider haben wir in unserem Land einen Arbeitsmarkt, der jungen Menschen kaum eine Möglichkeit gibt. Zwar gibt es wieder mehr Jobs als zu Krisenzeiten, die Arbeitslosenquote sinkt seit 2014 stetig und liegt bei knapp 14%, aber es sind meist schlecht bezahlte Stellen im Dienstleistungsbereich oder im Tourismus. Und diese Arbeitsverhältnisse sind meistens auch noch stark befristet, beklagt der spanische Jugendrat, der Dachverband aller Jugendorganisationen. Diego Vázquez vom Jugendrat sagt, junge Arbeitnehmer hätten im Schnitt 5 Zeitverträge pro Jahr. Junge Spanier erreichen so keine Stabilität. Sie brauchen Sicherheit, um zum Beispiel eine Familie gründen zu können. Stattdessen hangeln sie sich von einem Zeitvertrag zum nächsten. Das erzeugt eine gewaltige Unsicherheit. Nur jeder dritte junge Arbeitnehmer in Spanien ist festangestellt. In der Eurozone ist es im Schnitt jeder zweite. Dass spanische Firmen Verträge problemlos befristen und Mitarbeiter leicht entlassen können, macht die Arbeitsmarktreform von 2012 möglich. Die damals konservative Regierung wollte damit die Konjunktur in den Krisenjahren ankurbeln. Das gelang ihr auch. Seit inzwischen 5 Jahren wächst die spanische Wirtschaft kontinuierlich, im vergangenen Jahr um 2,6%. Für dieses Jahr sagt die EU-Kommission ein Plus von 2,1% voraus. Antonio Madeira von der Ratingagentur Accessor sieht Spaniens wirtschaftliche Zukunft durchaus positiv. Wir merken, dass die Nachfrage nach Gütern und Produkten im Inland gut funktioniert. In diesem oder im nächsten Jahr wird auch wieder die Nachfrage aus dem Ausland zulegen. Letztes Jahr lief es in diesem Bereich nicht so gut, dadurch büßte das Wirtschaftswachstum insgesamt etwas ein. Doch die Krise und das harte Sanierungsprogramm haben ihre Spuren hinterlassen. Die spanische Zentralbank kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, dass junge Arbeitnehmer heute weniger verdienen als vor der Krise. Ein 30-jähriger, schlecht ausgebildeter Spanier hat demnach ein Jahreseinkommen von durchschnittlich knapp 10.000 Euro. Ein Gleichaltriger vor 10 Jahren bekam rund 12.000. Für Akademiker gilt laut der Studie, wenn sie einen Job finden, bekommen sie oft jahrelang ihr Einstiegsgehalt. Bis sie gut verdienen, dauert es deutlich länger als früher. Estefania und Alba aus Madrid lassen sich von diesen schlechten Aussichten nicht ihre Laune verderben. Sie haben über die Jugendgarantie der EU Praktikumsplätze in einem Forschungslabor bekommen. Zeitlich befristet, aber besser als nichts, sagt Alba. Natürlich ist es manchmal frustrierend, aber gleichzeitig hörst du nie auf, weiterzumachen. Eines Tages werden auch wir unsere Gelegenheit bekommen. Wenn nicht in Spanien, dann vielleicht im Ausland. In Deutschland zum Beispiel fänden die jungen Neurobiologinnen wahrscheinlich schnell einen Job.
Die Wirtschaftslage in Spanien, Oliver Neuroth berichtete. Auch in Berlin gelten nun Fahrverbote für Dieselautos. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten von und mit Katja Scherer.
Wie der dortige Senat beschloss, gelten die Fahrverbote künftig in 8 Straßenabschnitten. Diese sollen für Dieselautos und Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 gesperrt werden. Für Anlieger, Handwerker, Liefer- und Pflegedienste soll es Ausnahmen geben. Die Fahrverbote sollen dafür sorgen, dass die zulässigen Abgasgrenzwerte im Stadtgebiet eingehalten werden. Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr mindestens 178 Millionen Euro für externe Berater ausgegeben. Das zeigt eine Umfrage des Finanzministeriums auf Anfrage der Linkspartei. Mit Abstand am meisten investierten das Innenministerium mit gut 78 Millionen Euro und das Verkehrsministerium mit gut 47 Millionen Euro. Das Bildungsministerium gab dagegen nur 290.000 Euro für Berater aus. Das Kanzleramt ist in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Das Verteidigungsministerium will Zahlen nachreichen. Dort wird der Einsatz von Beratern derzeit von einem Untersuchungsausschuss überprüft. Es geht um Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zur Vetternwirtschaft. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat der Gewerkschaft IG Metall mit einem Ende des Flächentarifvertrags gedroht. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Rainer Dulger, kritisierte in der Süddeutschen Zeitung, die Gewerkschaft setze zu hohe Löhne und zu viel Freizeit durch. Daher würden immer mehr Firmen aus seinem Verband austreten. Die IG Metall warnte die Arbeitgeber davor, Flächentarifverträge in Frage zu stellen. Die Partei Die Grünen hat angeregt, Bahnfahren so attraktiv zu machen, dass sich Inlandsflüge nicht mehr lohnen. Die Partei fordert, die Bahn jährlich mit 3 Milliarden Euro auszustatten, um das Schienennetz größer und schneller zu machen. Außerdem schlägt sie die Einführung einer Kerosinsteuer für Inlandsflüge vor, Grünen-Abgeordnete Daniela Wagner.
Es kann nicht so sein, dass ausgerechnet die definitiv klimaschädlichste Fortbewegungsart am höchsten subventioniert wird, während die klimafreundlichste Fortbewegungsart, nämlich das Bahnfahren, viel stärker besteuert wird.
Die Mehrwertsteuer bei der Bahn soll demnach pauschal auf 7% sinken. Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei streicht in den USA einen Großteil der Stellen seiner Forschungstochter. Nach Angaben des Unternehmens sind 600 Mitarbeiter betroffen. Der Schritt sei wegen der Einschränkung des Geschäftsbetriebs durch das US-Handelsministerium notwendig geworden, teilte das Unternehmen mit. Die USA werfen dem Unternehmen Spionage vor und haben US-Firmen Geschäfte mit Huawei erschwert.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsmeldungen. David schluckt Goliath, klein kauft groß. Das war der spektakuläre Coup, den Porsche-Chef Wendelin Wiedeking mit der Übernahme des vielfach größeren VW-Konzerns einst plante. Am Ende kam es allerdings genau andersherum. VW schluckte Porsche. Und Wiedeking musste gehen. 10 Jahre ist das nun auf den Tag genau her. Lutz Heiser erinnert daran.
Manche sagen sogar, der Himmel habe damals gezürnt. Es blitzt und donnert jedenfalls fürchterlich und wilder Regen prasselt auf das Porsche-Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen. Am 23. Juli 2009, heute vor genau 10 Jahren war das, da verkündet Porsche-Chef Wendelin Wiedeking vor der Belegschaft seinen Rücktritt.
Ihr macht mir die Rede verdammt schwer. Ich habe mir das letzte Wochenende für mich die Entscheidung getroffen, es muss aufhören mit dieser Beschädigung von Porsche. Deswegen war für mich klar, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen. Leider. Es tut mir in der Seele weh und ich glaube, das Wetter spricht dafür. Das ist eigentlich unsere Gefühlslage.
Vorausgegangen war ein Übernahmekrimi, wie man ihn in der deutschen Wirtschaft vermutlich selten erlebt. Der Chef des zwar hochprofitablen, aber doch ziemlich kleinen Sportwagenbauers Porsche aus Stuttgart-Zuffenhausen versucht da, den mindestens 10-mal so großen VW-Konzern aus Wolfsburg zu schlucken. Zunächst und solange es eben ging, ganz im Geheimen und Stück für Stück, am Ende aber dann doch immer offensiver und auch ziemlich aggressiv.
Niemand wird uns mehr aufhalten und daran hindern, die nächsten Schritte zu gehen, sofern wir das denn wollen. Auch der Konzernbetriebsrat von Volkswagen wird uns daran nicht hindern. Aber sage auch niemand, dass dieses gewaltige Rad, was wir gerade drehen, ohne Risiko ist.
Das Rad, das er da gedreht hat, war am Ende wohl doch zu groß. Denn Porsche musste den VW-Kauf auf Pump finanzieren und konnte ihn nur mit waghalsigen Aktiengeschäften bewerkstelligen. Dieses komplizierte Aktien-auf-Pump-Kaufprogramm aber platzte, als die Banken den Geldhahn mitten in der Finanzkrise 2008-2009 auf einmal zudrehten. Hinzu kam dann auch noch das VW-Gesetz, das Porsche ein Durchregieren bei VW schwer gemacht hätte. Am Ende jedenfalls schluckte der Große dann doch den Kleinen. VW kaufte Porsche und der Ideengeber des Ganzen, Wiedeking, musste gehen. Auch weil die Eigentümerfamilien von Porsche, allen voran wohl der Patriarch Ferdinand Pirch, das Vertrauen in ihn verloren hatten. Abgefunden mit 50 Millionen Euro, immerhin, aber doch irgendwie auch gescheitert. Dabei war der Plan von Wendelin Wiedeking, den kleinen Sportwagenbauer Porsche mit dem großen VW-Konzern zu vereinen, sogar alternativlos gut, findet der Autoanalyst Frank Biller von der Landesbank Baden-Württemberg auch und gerade heute noch.
Eine intelligente Struktur, ohne entsprechend Tafelsilber dann hier verkaufen zu müssen nach extern auf der operativen Einheit. Und immer noch den Konzernerfolg, also von der Porsche AG, dann hier innerhalb des Porsche Piëch-Clans zu halten.
Heute jedenfalls ist Porsche die Ertragsperle im 12-Markenreich VW. Rettet den Wolfsburgern damit regelmäßig die Bilanz. Und Wiedeking? Ist inzwischen fast 67 Jahre alt, aber nach wie vor sehr umtriebig, berichten die, die ihn kennen. Er kaufe und verwalte Immobilien, etwa in Berlin oder Potsdam oder auch in seiner Heimatstadt Beckum in Westfalen, betreibt eine kleine italienische Restaurantkette und ist Miteigentümer einer Edelschuhfirma und eines Online-Schuhhändlers. Leute, die ihn gut kennen, berichten jedenfalls, sein Terminkalender sei immer noch sehr gut gefüllt.
Lutz Heiser zum Rücktritt von Porsche-Chef Wiedeking auf den Tag genau heute vor 10 Jahren. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier ist das neuerliche Drängen von US-Präsident Trump auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed.
Für die Börsenzeitung steht fest, sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank dürften absehbar ihre Geldpolitik lockern. Bei der Fed gilt eine Zinssenkung nächste Woche als ausgemachte Sache. Und die Frage ist eher, ob es 25 oder doch 50 Basispunkte werden. Ob das wirklich nötig ist, ist zwar fraglich. Andererseits hat sich die Fed mit den Zinserhöhungen der vergangenen Jahre zumindest ein wenig Spielraum geschaffen. Das Problem ist eher, dass die Kehrtwende auch so interpretiert werden kann, dass die Fed gegenüber Trump oder und den Finanzmärkten eingeknickt ist. Beides sind fatale Signale. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Hinter den Tiraden des Instinktpolitikers Trump steckt ein nüchternes Kalkül. Er weiß, dass seine politischen Zustimmungswerte stark von der sehr guten Wirtschaftslage abhängen, die sich aber allmählich zu verdüstern droht. Eine durch verbalen Druck weichgekochte Fed soll Trump mit einer lockeren Geldpolitik die Wiederwahl sichern helfen. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft belegt, in den Großstädten wird zu wenig gebaut. Auf dem Land gibt es zum Teil sogar Leerstände. Dazu merkt die neue Osnabrücker Zeitung an, noch eine Studie, die aufzeigt, was längst bekannt ist. Was den Wohnungsmangel angeht, steht die Politik vor einem Dilemma. Egal, welche Maßnahmen sie ergreift, Wohnraum wird noch auf Jahre ein knappes Gut bleiben. Über Jahrzehnte ist zu wenig gebaut worden. Das lässt sich kurzfristig nicht nachholen. Fehlende Fachkräfte tragen ihren Teil zur angespannten Lage bei. Die Forderung der Autoren, in Ballungszentren mehr Bauland bereitzustellen, ist daher zu kurz gesprungen. Der Tagesspiegel schließlich beschäftigt sich mit der rasant steigenden Zahl von Millionären in Berlin und betont, die große Überzahl an Nicht-Millionären kann darauf bestehen, dass Menschen mit viel Geld auch in Berlin ihre Steuern ordentlich zahlen. Leider ist es aber so, dass mit zunehmendem Einkommen die Steuerehrlichkeit rapide nachlässt. Das ist statistisch untermauert durch die Außenprüfungen der Finanzämter, die allein bei den Großverdienern jedes Jahr Millionensummen nachträglich eintreiben müssen. Nur finden diese Prüfungen viel zu selten statt. Einen plausiblen Grund, warum das so ist, gibt es nicht.
Und mit diesem Blick auf die Millionäre in Berlin und ihre Steuerehrlichkeit endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Interview zur Elbvertiefung. Heute ist offizieller Startschuss der Baumaßnahmen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.